einer neuen Folge unseres Podcasts.
In der heutigen Folge unterhalten wir uns mit dem Direktor des Naturmuseums David Gruber.
Freut euch über viele Fakten zur Mondlandung.
Viel Spaß beim Zuhören. Wer sind Sie und woher kommen Sie?
Ich bin David Gruber, Direktor vom Naturmuseum Südtirol in Bozen und komme aus Bozen.
Und wie kann man sich so einen Tag als Direktor dieses Museums vorstellen?
Sehr viel Papier. Also als Direktor hat man weniger Eingriff in das operative Geschehen im Haus. Also ich mache jetzt seltenst Führungen oder Einteilungen des Stundenplans, also von den Führern, die die Führungen im Haus gestalten, sondern ich muss sozusagen, bin verantwortlich für die große Strategie, für die Ausrichtung des Museums und für die Mitarbeiterführung, für Unterschrift von Verträgen und Aufträgen. Also sehr viel Bürokratie eigentlich den ganzen Tag, genau. Und sehr viele E-Mails.
Wie sind Sie denn dazu gekommen, einen Beruf in dieser Richtung einzuschlagen?
Das war eigentlich eher Zufall. Ich bin also vom Berufs her oder von der Ausbildung her bin ich Astronom, habe Astronomie in Wien studiert, zuerst Bachelor, dann Master und habe dann ein Doktorat sogar abgeschlossen in Astrophysik am Max-Planck-Institut in Garching bei München. Das war also alles zum Thema Astronomie, Astrophysik und habe anschließend eine Stelle am Planetarium Südtirol angenommen in Gummer. Das gibt es seit 2013, also das war im Prinzip, wo ich fertig geworden bin in München, habe ich dann dort angefangen zu arbeiten und war dann dort im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig. Und nach 5 Jahren gab es dann zufällig die Ankündigung, dass die Direktorstelle zur Verfügung steht. Also quasi der alte oder der vormalige Direktor hat Arbeit gewechselt. Die Stelle ist neu zu besetzen und in Südtirol muss man ja, oder ist vorgesehen, dass öffentliche Einrichtungen wie das Naturmuseum, wenn sie jemanden suchen, der diese Stelle besetzen soll, das über eine öffentliche Ausschreibung machen. Sprich, man kann sich dann bewerben, einen Antrag auf Zulassung stellen, ob man da überhaupt mitmachen darf. Dann habe ich dort mitgemacht, ich wurde angenommen und dann kam es eben zuerst zur schriftlichen Prüfung und dann zur mündlichen Prüfung. Und ich habe sozusagen bei der schriftlichen Prüfung bin ich durchgekommen und zur mündlichen Prüfung zugelassen worden, weil wenn man die erste Hürde nicht schafft, dann kann man auch nicht die mündliche machen. Und bei der mündlichen habe ich dann die Kommission überzeugt, dass mir die Stelle angeboten wurde und dann habe ich die angenommen. Wobei natürlich eben, es war so schon ein großer Schritt, weil vom Berufs wegen bin ich jetzt kein Biologe, Botaniker, Zoologe oder so, sondern eben Astrophysiker, aber eben mit einem offensichtlich für die Kommission guten Background in Wissenschaftsvermittlung. Das ist eine der Haupt- und Kernaufgaben des Naturmuseums. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, die Stelle anzunehmen. Und seit 1. August 2018, also jetzt genau ein Jahr, bin ich überhaupt erst hier. Deswegen alles noch relativ frisch sozusagen.
Aber bis jetzt haben Sie sich schon ziemlich gut eingelebt, oder?
Ja, jetzt ist ein Jahr um, jetzt weiß ich, welche Stolperstellen sind, was wann zu erledigen ist. Das war am Anfang recht schwierig zu wissen, was da genau auf einem zukommt. Aber das ist ein Jahr vorbei, es läuft und ich glaube, ich habe mich recht gut eingelebt.
Derzeit befindet sich ja eine Ausstellung über die erste Mondlandung im Museum. Was ist denn der Anlass, dass man sich für das Thema dieser Ausstellung gewählt hat?
Ich bin der Anlass. Zufall, ein Astronom ist da und da gibt es eine Mondausstellung. Der Anlass war aber tatsächlich ein größeres Ereignis. Das war die erste Mondlandung im Jahr 1969. Aus meiner Sicht das vielleicht wichtigste Ereignis überhaupt der Menschheitsgeschichte, weil es eben das erste Mal überhaupt war, dass irgendeine Lebensform der Erde es geschafft hat, die Erde zu verlassen, erstens, und zweitens aber noch viel wichtiger, einen anderen Himmelskörper zu erreichen und dort zu landen und dann auch wieder zurückzukehren. Und ich sage es immer so, wenn uns Außerirdische beobachten sollten und vielleicht wir so ein Beobachtungsexperiment sind für die, dann wäre dieser Moment, wo die gesehen haben, dass irgendjemand die Erde verlassen kann und irgendwo anders hinfliegen kann, wäre das für sie ein Moment gewesen, den sie wahrscheinlich in ihrem Beobachtungsprotokoll aufgezeichnet hätten. Das wäre also praktisch aus ihrer Sicht sehr wichtig gewesen. Und wir haben also dieses 50-jährige Jubiläum der Mondlandung zum Anlass genommen, eine Ausstellung zu planen zu diesem Thema und aber eben mit naturkundlichem Charakter. Und sozusagen, ich bin gekommen am 1. August und wir haben dann eigentlich relativ bald, das war so September muss das gewesen sein, entschieden, eine Ausstellung dahingehend zu machen. Museen generell planen ihre Ausstellungen mit langer Vorlaufzeit. Idealerweise 2 Jahre Vorlaufzeit, dann hat man nämlich sehr viel Zeit in das Konzept zu investieren, in die Umsetzung, in die Gestaltung. Bei uns ging das alles war schon recht spät eigentlich, also September, und im Juli ist sie eröffnet worden. Das heißt, wir haben also sehr wenig Zeit gehabt, zwischen Konzept und Umsetzung überhaupt da irgendwie was zu tun. Aber es ist uns gelungen, und eben der Anlass war also tatsächlich das Apollo-Programm, Neil Armstrongs erster Fuß auf dem Trabanten.
Und das ist ja jetzt genau 50 Jahre her.
Genau, das war eben also für uns der 21. Juli 1969. Warum sage ich für uns? Weil wir leben ja auf einer Kugel, und das Blöde auf einer Kugel ist, es gibt verschiedene Zeitzonen. Das heißt, für uns war es der 21. Juli, als Armstrong den Mond betrat, aber für die Amerikaner war es noch der 20. Aber eben, das war 1969 und eben genau 50 Jahre her, weswegen wir auch die Eröffnung der Ausstellung auf den 20. Juli gelegt haben. Das war nämlich auch der Tag, nicht also für uns dann jetzt unsere Zeitzone, als auch die Landefähre Eagle auf dem Mond aufgesetzt hat. Man kann die Missionen oder die Mondmission in mehrere Etappen unterteilen. Der Start zum Beispiel, das hat ja auch ein paar Tage gedauert, bis sie beim Mond kamen. Die Landung der Landefähre, das Austreten von Armstrong aus der Fähre, das wieder Starten, das Zurückkommen, das sind ja alle mehrere Teilaspekte. Aber eben, es ist ein halbes Jahrzehnt her jetzt, ja, genau.
Also die Ausstellung ist in verschiedene Bereiche gegliedert. Was können Sie uns denn dazu genau sagen?
Ja, die Überlegung war eben, was zeigen wir von dieser Mondlandung, von dem ganzen Projekt, weil grundsätzlich ist es schon so, dass das gesamte Programm, da könnte man ein Jahr drüber reden und verschiedene Aspekte beleuchten, mit denen noch immer nicht alles gesagt. Deswegen haben wir versucht, das zu kondensieren auf 5 thematische Gebiete, die uns sinnvoll vorkamen. Wir haben gesagt, wir wollen einerseits mal den Mond an sich, also das Objekt Mond, woher kommt er, wie ist er entstanden, warum hat er diese Krater, wo befindet er sich überhaupt, wie weit ist er weg. Das haben wir also im ersten Kapitel sozusagen beleuchtet. Dann haben wir ein zweites Kapitel hergenommen, und zwar die Mondlandschaft bzw. der Nicht-Lebensraum Mond vielmehr. Und das ist dieses Monddiorama, diese Mondlandschaft, die wir nachgebaut haben. Die ist eigentlich informationsreicher, als man es dort sehen kann. Das ist ein bisschen ein Problem. Man sollte bei einer Ausstellung nicht allzu viel Text verwenden. Die Leute lesen es ja eh nicht. Deswegen je kürzer, desto besser. Und bei der Mondlandschaft, da haben wir uns eben darauf ein bisschen konzentriert, eben was passiert denn eigentlich alles auf dem Mond, was wir auf der Erde nicht haben und umgekehrt. Und ein Aspekt, den jeder vielleicht weiß, hoffentlich weiß ich nicht, auf dem Mond gibt es keine Luft zum Beispiel. Ja? Es gibt keine Luft, aber dahingehend kann man nicht nur dort nicht überleben, sondern es gibt auch keinen blauen Himmel. Weil der Grund, warum wir einen blauen Himmel haben bei schönem Wetter, ist, dass wir eine Atmosphäre haben, die das Licht der Sonne dementsprechend bricht, dass der Himmel eben blau ist. Aber tagsüber auf dem Mond ist eben der Himmel eben nicht blau, da ist er eben schwarz zum Beispiel. Oder der Mond, wir haben ein Autoreifen von diesen Mondfahrzeugen, da waren ja 3 Mondautos auch oben auf dem Mond, und jetzt kann man sich überlegen, wie fährt ein Auto? Ja, eh klar, mit Motor und Gummireifen, ist eh logisch, aber so logisch ist das eben nicht, weil Gummi würde auf dem Mond nicht funktionieren, und zwar allein schon deshalb, weil auf der sonnenzugewandten Seite, wenn die Sonne auf das Gummi fällt, dann ist es heiß, also plus 110 Grad, und auf der Schattenseite des gleichen Reifens hat es minus 180 Grad, und dann hat man ein Problem, weil Gummi hält so eine Temperaturdifferenz nicht aus. Also wie geht man dann vor? Die Lösung der Amerikaner war dann, gut, wir bauen einen Reifen aus einem Netz aus Klavierseiten. Also das sind Klavierseiten, die zu einem Netz verwoben wurden, und das hat sich halt herausgestellt, dass so ein Ding auf der Mondoberfläche recht gut funktioniert. Und so weiter. Also diese Mondlandschaft zeigt halt mehrere Aspekte des Lebensraumes Mond. Dann haben wir den dritten Bereich, das ist der historische Abriss, und ausgehend eben von Max Valier, das ist ein Bozner gewesen, der schon in jungen Jahren Interesse hatte, erstens mal den Leuten, also selber den Himmel anzuschauen, zweitens den Leuten das zu vermitteln, und drittens hat dann Raketenforschung betrieben. Er war also einer der ersten, der Raketen gebaut hat und raketenbetriebene Fahrzeuge wie Schlitten oder Fahrzeuge auf Schienen. Und das ist unser Ausgangspunkt, eben Lokalbezug, und gehen dann zu anderen Pionieren, Träumern weiter, bis hin dann zur programmatischen Umsetzung von Kennedys Rede, bis dann eben zur Landung dann auf dem Mond. Und dann haben wir noch einen vierten Bereich, das ist dann der technologische Aspekt, eben das war eine technologische Meisterleistung, eben was da alles dahinter steckte an Ideen und Patenten und alles Mögliche, das ist der vierte Bereich. Und dann den fünften, letzten, das ist das Resultat, was hat uns das alles gebracht? Und da fokussieren wir uns als Naturmuseum auf den naturkundlichen Aspekt, und zwar insofern, als dass die die Rückschau zur Erde, also man ist zum Mond geflogen, man hat den Mond gesehen, hat zur Erde zurückgeschaut und hat diesen blauen Planeten gesehen, eingebettet in einem großen schwarzen Nichts und hat halt gemerkt, das ist unsere Heimat, da wohnen wir und das ist alles schwarz und nur da gibt's Leben. Und das hat eine neue Wertschätzung gegenüber der Erde und der Umwelt gebracht damals. Ein Astronaut hat, der Apollo 8, glaube ich, war das, hat gesagt, wir sind jetzt diesen ganzen Weg zum Mond geflogen und was haben wir dabei entdeckt? Letztlich die Erde. Also wir haben zurückgeschaut zur Erde und haben die Erde entdeckt. Und das ist sozusagen, sind diese 5 Kapitel und ich habe das jetzt im Schnelldurchlauf gesagt, aber man könnte da wirklich auch bei jedem Kapitel nochmal eine halbe Stunde wahrscheinlich reden, aber grundsätzlich ist das so die Idee gewesen und wir haben uns eben hauptsächlich auch auf den naturkundlichen Aspekt als Naturmuseum irgendwo auch bezogen.
Was ist denn Ihre persönliche Lieblingskategorie dieser 5 Kategorien?
Puh, das ist ganz schwer zu sagen, weil alle irgendwo ein besonderes Element haben. Vielleicht, weil mein persönlicher Bezug da am größten ist, wir haben einen Mondstein in der Ausstellung, also original zurückgebracht von den Astronauten der Apollo-Mission. Das ist so ein 90 Gramm großes Stück. Und das ist eben deswegen interessant, weil erstens mal Mondgestein gibt es ganz wenig auf der Erde. Es gibt zwei Quellen, wie wir zum Mondgestein kommen, und zwar entweder das Zeug fällt vom Himmel auf die Erde, das kann passieren, wenn auf dem Mond etwas einschlägt, das Zeug wird aufgewirbelt und ein Teil kommt dann, fällt dann auf die Erde in Form von Meteoriten, davon gibt es ungefähr 200 Kilogramm weltweit, also gefundene. Oder man fliegt dort hinauf, holt sich das Zeug und bringt das zurück. Und das haben eben die Apollo-Astronauten gemacht und die haben ungefähr 380 Kilogramm zurückgebracht im Laufe dieser 6 Missionen, die eben zum Mond geflogen sind. Und der Unterschied ist aber jetzt der, das Zeug, was ich zurückbringe vom Mond zur Erde, händisch, also mit meiner Hand, geht nicht durch die Atmosphäre durch und wird dann noch nicht durch die Atmosphäre verändert. Das ist also der Vorteil, ist also ursprüngliches Material, während das, was durch die Atmosphäre fällt, wird bearbeitet durch Reibung, es bleibt dann irgendwo liegen und dann regnet es drauf und dann hat man alle möglichen Probleme. Das heißt, das ist also wissenschaftlich von hohem Wert. Und das ist aber im alleinigen Besitz der NASA. Das heißt, es ist auch verboten, das Zeug zu verkaufen. Das macht die NASA auch nicht. Wenn das jemand stiehlt, der wird dann verhaftet und verfolgt nach amerikanischem Gesetz. Das heißt, das kann man eigentlich nicht besitzen. Ist unverkäuflich, unbesitzbar. Aber die NASA vergibt Leihgaben an Museen, an Universitäten, an Bibliotheken sogar, meine ich. Man kann also das beantragen, man möchte so eine Leihgabe haben und dann kriegt man die oder kriegt man die nicht, je nachdem, wie gut das Projekt ist, das man präsentiert. Und uns wurde das eben gegeben. Und wir haben das beantragt im Oktober, haben dann irgendwann im April, Mai die Zusage bekommen, dass wir es dann jetzt bekommen. Und wir mussten das dann, oder ich vielmehr, musste das persönlich dort abholen und im Handgepäck zurücktransportieren. Und jetzt denkt man sich, ja, okay, easy, weil so ein Flug hin, Flug zurück. Aber das Problem war der ganze bürokratische Aufwand, das musste nämlich dann durch den Zoll und deklariert werden und bestätigt werden, dass es da ist. Und das sind ganz viele Papiere gewesen, die man unterschreiben musste. Also es war ein unmöglich, also der, sage ich mal, der technologische Aufwand war bei dem Apollo-Programm, das zur Erde zu holen, sicher größer als jetzt hier, aber bei uns war der bürokratische Aufwand, das von Amerika nach Europa zu holen, wahrscheinlich gleich groß wie das ganze Apollo-Programm. Also das war wirklich von Telefonanrufe jeden Tag, um das irgendwie über die Bühne zu bringen. Aber das ist für mich sozusagen das Element, das am meisten heraussticht, aber einfach, weil ich damit die engste Beziehung habe und das am längsten verfolgt habe letztlich.
Und war das nicht auch eine sehr große Ehre, dieses Mondgestein zu bekommen?
Ja, weil es kriegen nicht viele. Also wir mussten, also gerade für 2019, wo eben dieses 50er Mondjubiläum stattfand, da gab die NASA, hatte die so viele Anfragen von anderen Einrichtungen, dass die haben ja gar nicht so viel zur Verfügung. Und die haben dann gesagt, sie rufen so eine Art Wettbewerb aus, man muss einen Projektantrag stellen. Und dann kam das vor eine interne Kommission, eine Jury, die hat das dann beurteilt. Und wir haben das dann, also unser Projekt hat wohl überzeugt, und haben dann diese Leihgabe jetzt bekommen. Es ist eine Leihgabe, wir müssen es zurückbringen, aber erst am 22. Februar. Also wir kriegen das nicht für die gesamte Dauer der Ausstellung, die ist ja noch viel, viel länger, die Ausstellung geht bis zum 2. Juni, aber dann am 22. Februar geht das wieder zurück. Und natürlich war das für uns super. Also erstens mal, dass wir es überhaupt bekommen haben, dass wir es für eine relativ lange Zeit bekommen haben, für diese vielen Monate eigentlich. Und für uns war das natürlich sehr speziell und ist auch das erste Mal, dass Mondgestein in dieser Form in Südtirol ist. Nicht in Italien, da gab es schon mal andere Orte, denen das gelungen ist, aber in Südtirol ist es das allererste Mal.
Ansonsten haben wir noch viele andere Sachen gesehen in der Ausstellung, zum Beispiel den Weltraumanzug, aber auch verschiedene Teleskope. Handelt es sich dabei um Nachbauten oder um Originale?
Also, wir fangen mal beim Astronautenanzug an. Das ist ein Nachbau, und zwar aber ein sehr originalgetreuer Nachbau von derselben Firma, die auch die originalen Anzüge gemacht hat. Das heißt, also im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, der ist funktionstüchtig und flugtauglich, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber mir wurde das so erklärt, dass auch ein Astronaut, der mit den Apollo-Missionen unterwegs war, auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht sagen könnte, ob das der Original ist oder der Nachbau. Was darin fehlt, sind die ganzen Lebenserhaltungssysteme im Rucksack, die wurden nicht extra nachgebaut, die sieht man ja eh nicht, die sind ja im Rucksack versteckt. Also das heißt, er hat jetzt keine Pumpe, so ein Astronautanzug ist relativ kompliziert. Also Luftversorgung ist das eine, aber da drin schwitzt man, ja, es wird sehr schnell sehr heiß da drin, das heißt, der Astronaut muss gekühlt werden, das heißt, er hat so Wasserschläuche, die überall herumgehen, die Wärme dann ableiten, also er wird wassergekühlt, der Astronaut. Sozusagen. Das alles wurde nicht nachgebaut. Das sieht man ja auch, würde man gar nicht sehen. Aber das ist original oder halt originalgetreu. Die Teleskope sind original. Die zwei Teleskope, die dort sind, die haben eine ganz interessante Geschichte. Beide, die gehörten beide oder mit denen hat Max Valier beobachtet. Und zwar das ältere Modell, das ist ein bisschen weniger hochwertig, das sieht man in der Ausstellung besser, das gehörte seinem Großvater und sein Großvater hat ihm das dann zur Verfügung gestellt. Und mit dem hat er dann unter anderem auf dem Walterplatz in Bozen den Leuten, den Bozen eben den Nachthimmel gezeigt. Der ist nämlich, sein Geburtshaus ist am Walterplatz, also der ist dort geboren. Und das zweite, das gehörte der Familie Ammon, der Handelsfamilie aus Bozen. Und das wurde dem Max Valier leihweise zur Verfügung gestellt, damit er seine Beobachtungen machen konnte. Und als dann, dass sie dann erfahren haben, dass er aber damit Geld verdiente, weil er hat unter anderem den Leuten, die er den Himmel gezeigt hat, am Walterplatz Geld dafür eingesammelt, damit er sich sein Studium finanzieren konnte. Also hat einen Obolus erhoben und als die Familie Ammon das mitbekommen hat, haben sie das, glaube ich, wieder verboten oder so. Auf jeden Fall wurde das dann viele Jahre später von einem Nachfahren der Familie Ammon gefunden. Dieses Teleskop wurde vom Verein der Amateurastronomen wieder restauriert, weil das war total verrostet teilweise und wurde wieder aufgebaut und das steht jetzt, normalerweise würde das bei der Sternwarte Max Valier stehen, aber wir haben es jetzt also sozusagen als Leihgabe für die Ausstellung bekommen und wirklich, also das sind Originale, also der Valier hatte da die Hände dran sozusagen, genau.
Sie sind ja selbst Astronom und wie können Sie sich denn die Faszination des Menschen im Allgemeinen für den Mond und für alles, was da sonst noch gibt, erklären?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass alle Themen, egal was das ist, interessant sind für den, der sich dafür interessiert. Das heißt, jemand hat einfach eine totale Faszination mit den Dinosauriern, jemand hat eine totale Faszination für die Pflanzen, ein anderer interessiert sich total für, weiß nicht, Fledermäuse eben oder so. Und dann gibt es halt Leute, die interessieren sich sehr für das Weltall. Warum das so ist, das geht, keine Ahnung, es ist schwierig zu beantworten. Das Interesse für den Sternenhimmel auf jeden Fall, das ist sicher so alt wie die Menschheit selber. Das war ja auch immer recht spannend zu sehen, dass die Abläufe, die dort oben geschehen, dass dieser sich veränderliche Himmel trotzdem einen gewissen Rhythmus hat. Das sieht man ja eigentlich schon beim Mond, der braucht eben circa 30 Tage vom Vollmond zum nächsten. Die Sternbilder, die man im Sommer sieht, sind dann im Winter unsichtbar, kommen aber im nächsten Sommer wieder. Das heißt, das ist also auch sehr regelmäßig immer abgelaufen. Und das hat den Menschen seinerzeit in der Frühphase sicher sehr fasziniert, weil es viel präziser war als alles das, was er auf der Erde nachbauen konnte, dass er so rhythmische Abläufe zeigen konnte. Und dann sah er halt eben, dadurch, dass er so perfekt immer alles ablief da oben, sah er halt darin den Willen der Götter zum Beispiel. Also er hat gesagt eben, also das wird von den Göttern bewegt, weil die sind eben perfekt, ich bin unperfekt, also ich bin nicht perfekt, aber die Götter sind perfekt und die bewegen also den Himmel und wohnen dort oben. Und da ist schon mal die Faszination aus einem rein mythologischen Aspekt hergekommen. Dann war die Astronomie war immer wichtig für die Bauern, weil das eben ein Kalender war. Also sprich, es war wichtig zu wissen, wo bin ich jetzt im Jahr? Kommt jetzt die Nilflut oder kommt sie nicht? Soll ich jetzt aussehen? Soll ich ernten oder soll ich abwarten? Und das war für die Astrologen seinerzeit wichtig, also dass man die hat, weil die konnten durch den Ablauf am Himmel bestimmen, wo sind wir jetzt eigentlich im Jahr? Noch heute gibt es Kulturkreise und Kulturen, die keinen Sonnenkalender haben, so wie wir, sondern lunare Kalender verwenden, die sich also mit Ramadan zum Beispiel klassischerweise orientiert sich nach dem Mondkalender. Und dann gibt es natürlich den Aspekt, der kam dann später dazu, das heißt später, es gab schon Kepler, der sich da Gedanken gemacht hat, kann man da überhaupt hinfliegen, kann man zum Mond fliegen, das war schon Johannes Kepler, der sich da mal ein bisschen Gedanken gemacht hat, aber das war eher so Science-Fiction-mäßig und dann kam man irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. kamen dann die ersten Idealisten, die dann wirklich davon nicht nur davon geträumt haben, dorthin zu fliegen, sondern das auch konkret umgesetzt haben oder versucht haben umzusetzen. Und das heißt, die Faszination vielleicht allgemein des Menschen mit dem Universum ist eben etwas, das nicht von heute auf morgen kommt, sondern das zieht sich eigentlich durch die gesamte Kultur des Menschen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass der Sternenhimmel eben Teil der Kultur ist, der inneren und unseren Kultur. Und ich glaube, es ist halt spannend, weil das halt so groß ist vielleicht. Ja? Also man weiß nicht, was gibt es da alles, ist ja alles möglich, ist unendlich groß, da kann alles sein. Und vielleicht ist das irgendwie so der springende Punkt, dass man sagt, man will da hinfliegen. Und dann gibt es ja natürlich die Popkultur, die da reinfließt, Star Wars, Star Trek, wie sie alle heißen. Das hat sicher auch eine gewisse Faszination ausgeübt auf die Leute. Und ich denke, ja, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Aber es gibt genügend Leute, die sich dafür überhaupt nicht interessieren, denen es total wurscht ist, was da oben passiert. Wir haben andere Probleme, ja, wenn wir auf der Erde hier schauen. Aber eben, es ist halt, jeder hat sein Hobby, seine Passion, seine Leidenschaft. Und für mich ist das halt der Sternenhimmel. Und für andere ist es halt der Mikrokosmos. Kann ja auch sein.
Was gibt es denn für unglaubliche Fakten über die Mondlandung, die man eigentlich gar nicht weiß?
Es gibt sehr viele Aspekte, die im Großen und Ganzen seltenst erwähnt werden. Es gibt zum Beispiel, dass da im Hintergrund erstens mal sehr viele Leute gearbeitet haben, und ich finde das immer besonders spannend, dass man stellt sich das vielleicht so vor, da gibt es drei Astronauten, setzt sich in eine Rakete und die fliegt dann los und dann fliegen sie zum Mond und landen und dann kommen wieder zurück und das war's. Und das eben, aber das ist eigentlich alles sehr komplex, und wir haben zum Beispiel ein ganzes Kommandozentrum auf der Erde gehabt mit Leuten, die alle wichtig waren, damit das ein Erfolg wurde. Und das, was man nicht weiß, aber ist, man stellt sich so diese Flugingenieure, stellt man sich vor, ja, weiß nicht, so 40, 50-Jährige, die da halt sitzen und Experten auf ihrem Gebiet sind, aber das waren damals 24-Jährige. Das waren also alles junge Leute, die kamen alle wie die Jungfrau zum Kind, wie man schon so sagt, und haben aber haben das sozusagen diese Verantwortung wahrgenommen und sind darin aufgegangen. Aber heute, wenn man sich das vorstellt, dass man heute einem 24-Jährigen eine derartige Verantwortung gibt, das gibt es fast gar nicht mehr, aber das war früher eben entscheidend.
Kann man grob eine Zahl nennen, wie viele Leute mitgewirkt haben?
Also insgesamt sagt man, es waren ungefähr 400.000 Personen, die da mitgewirkt haben, dass das ein Erfolg wurde. Konkret im Kommandozentrum waren es, will kein Blödsinn sagen, 15, 20 Leute, die im Kommandozentrum ständig im Austausch mit den Astronauten waren, die aber auch selber wieder im Hintergrund Leute hatten, mit denen auch sie wieder dann im Austausch standen. Das war also so wie eine Pyramide organisiert. Es gab immer einen Projektverantwortlichen, der hatte wieder untere Leute, die dann im Speziellen Experten waren für ein bestimmtes Teilgebiet, die er immer fragen konnte, was passiert da, was passiert dort. Also es war wichtig, dass man die hatte, sonst wäre das nie gegangen. Was man auch nicht weiß, sind so dann diese Anekdoten. Zum Beispiel bei einer Mondlandung war, also ab Apollo 15 meine ich, das war dann die vierte, hatte man dann den Astronauten Orangensaft mitgegeben. Und zwar deswegen, weil man gemerkt hat, die hatten einen Kaliummangel, als sie zur Erde zurückkamen. Um den Kaliummangel auszugleichen, hat man denen gesagt, ihr müsst mehr Orangensaft trinken. Die hatten das auch im Raumanzug drin tatsächlich. Und bei zwei Astronauten dieser selben Mission, Apollo 16 war das, da gab es bei einem ein Leck. Das heißt, der hatte dann, dieser Orangensaft zog sich dann hoch bis in seine Haare. Der hatte also, bis er dann den Raum, diesen Ausstieg fertig hatte, hat er gebadet in Orangensaft. Und der zweite hatte aber das Problem, der Orangensaft hatte Sodbrennen provoziert. Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man im Weltall Flatulenzen hat, dann hat man ein Problem, weil erstens, man kann ihn nicht lüften. Und der hat sich darüber beschwert, dass er jetzt also dieses Sodbrennen hatte und dass er ständig furzen muss. Und das Problem war aber, dass er vergessen hatte, das Mikrofon abzuschalten. Das heißt, er hat sich darüber beschwert, dass er jetzt, er will nie wieder in seinem Leben diese fucking Citrus Fruits essen, hatte aber das Mikrofon offen, da jeder auf der Erde konnte ihm sozusagen zuhören. Ja, also es gibt so diese peinlichen Geschichten gibt es dann. Und ganz viele Aspekte, die man dann erst so richtig kennenlernt, in dem Moment, wo man mal ein bisschen nachliest. Ja.
Sie haben vorher von der Kommandozentrale gesprochen. Wie kann man sich das denn in seiner Kommandozentrale vorstellen?
Ja, also da gibt es so, sind Schreibtische, die sind so in Reihen angeordnet. Das waren so vier Reihen und in jeder Reihe gab es dann mehrere Arbeitspositionen mit Computern. Und in jedem dieser Arbeitsplätze war dann eine Person, die für ein spezielles Subsystem der Mission verantwortlich war. Also zum Beispiel, einer war verantwortlich für die Navigation. Da musste einfach schauen, fliegt das Ding überhaupt in die richtige Richtung mit der richtigen Geschwindigkeit.
Das heißt, die Astronauten haben die Rakete nicht selbst gelenkt oder hatten sie einen Einfluss?
Also die Astronauten lenken eben selber schon auch, aber sie brauchen immer Unterstützung von der Erde, damit sie auch wissen, fliegen wir überhaupt in die richtige Richtung. Die können das eben durch Telemetrie auf der Erde viel besser beobachten eigentlich. Also war ein ganzes Team, das dafür verantwortlich war, dass das in die richtige Richtung fliegt. Dann gab es in dieser Arbeitsstelle gab es dann eine Person, die war verantwortlich für den Gesundheitszustand, also einen Arzt, der da immer den Puls überwachte, den Blutdruck weiß ich jetzt nicht, aber die Atmung, da konnte er genau sehen, ob die jetzt zum Beispiel schlafen oder wach sind. Die mussten ja Ruhepausen einhalten und der hat dann gesehen, schlafen die oder sind die noch wach oder kann der nicht schlafen, weil er zu aufgeregt ist und so weiter. Dann gab es den sogenannten CAPCOM, das war die einzige Person in dieser Kommandozentrale, der es erlaubt war, direkt mit den Astronauten zu sprechen. Alle anderen durften untereinander sprechen, aber wenn die was von den Astronauten wollten, dann musste das alles über diesen Capsule Communicator, dieser CAPCOM, eben gehen und durfte eben mit ihnen sprechen. Dann gab es einen, der war verantwortlich für Lebenserhaltungssysteme. Funktionieren die oder muss was ausgetauscht werden? Geht was gut, geht was schlecht? Also da hatte jeder seinen speziellen Part und man kann nicht Experte für alles sein, sondern man muss sich spezialisieren auf einen Bereich, aber da muss man sich dann wirklich gut auskennen. Und der Chef dieser ganzen Truppe, weil wenn da jetzt kein Dirigent gewesen wäre, dann wäre das alles schiefgegangen, das war der sogenannte Flugdirektor oder Flight Director und der hat sozusagen die gesamte Verantwortung für diese Mission und der musste sozusagen entscheiden, bei gewissen sogenannten Milestones oder bei bestimmten Abschnitten, machen wir jetzt weiter oder brechen wir ab? Das war so seine Verantwortung. Er musste eben überprüfen, stimmt alles? Geben wir alle das okay? Ja, okay, wir machen weiter. Nein, wir brechen ab. Also das war wirklich ein Orchester, das dirigiert werden musste von diesem Flugdirektor und die Astronauten waren letztlich nur ein Teil der ausführenden Organe sozusagen.
Wie lange hat denn diese ganze Mondlandung gedauert, also vom Start der Rakete bis zur effektiven Ankunft?
Das sind unterschiedliche Zeiten. Grundsätzlich kann man sagen, man braucht so zwischen 3 und 4 Tage von der Erde zum Mond und genauso lange auch wieder zurück. Und dann kommt es darauf an, wie lange bleibe ich auf dem Mond. Weil die ersten Missionen, die waren zwischen Armstrong und Aldrin, die waren, glaube ich, nur 2 Stunden auf der Mondoberfläche und sind dann wieder eingestiegen und zurückgefahren. Die letzte Apollo-Mission, Apollo 17, da waren das schon 3 Tage, die sind auf der Mondoberfläche verblieben. Nicht 3 Tage kontinuierlich draußen, aber immer wieder eingestiegen, wieder ausgestiegen, wieder eingestiegen, wieder ausgestiegen. Das heißt also, man ist so ungefähr 2 Wochen maximal unterwegs gewesen, aber in der Regel waren das wohl eher so 10 Tage.
Das heißt also, die Entscheidungsgewalt lag am Ende immer auf der Erde und nicht im Raumschiff.
Ja, genau. Also das heißt, ein Astronaut hätte schon sagen können, uns geht's nicht gut, wir haben ein Problem, aber eben, was ist das für ein Problem? Das ist die Frage, ist es ein missionskritisches Problem oder kann man das umgehen oder kann man das ausschalten? Kann man da eine Lösung finden? Zum Beispiel bei Apollo 13 ist es Houston, we've got a problem. Die haben die nur einen Knall gehört. Ist was explodiert. Aber die wussten zuerst nicht, was ist da überhaupt los. Und dann haben sie auf der Erde gefragt, Houston, we have a problem, aber eben, wir wissen nicht, was es ist. Wir haben nur einen Knall gehört, schaut mal bitte nach, was da los ist. Und auf der Erde haben die dann festgestellt, hoppala, da ist ein Sauerstofftank explodiert. Was tun wir jetzt, damit wir diese Astronauten wieder sicher zur Erde zurückbekommen? Das hätten die vor Ort erstens nicht verstanden, was da passiert ist, und zweitens auch keine Lösung gefunden allein. Weil unten eben die Experten sitzen, die sich mit all diesen Systemen, die mussten wissen, wo jeder einzelne Kabel durchgeht. Das heißt, die hätten sagen können, uns wäre es lieber, wenn ihr abbrecht zum Beispiel. Wir fühlen uns nicht, das hätte wahrscheinlich aber niemand gesagt in dem Moment. Weil für die war das ganz, ganz wichtig, die Mission erfolgreich zum Ende zu bringen. Dass ein Astronaut, das waren ja alles Testpiloten, also Haudegen, dass der gesagt hätte, wir trauen uns nicht mehr oder wir brechen jetzt ab oder es geht nicht mehr. Die haben immer das auch so formuliert, schreiben die auch in ihren Biografien, so formulieren, dass ich ja nicht riskiere, vom Arzt ein negatives Gutachten zu bekommen. Ja, also wenn die gefragt haben, wie geht's dir? Super, super. Und vielleicht hatten die gerade irgendwie Magenschmerzen oder was, aber ja, nur nicht sagen, dass das ein Problem ist, weil die wollten auf jeden Fall ihr Land stolz machen und diese Missionen erfolgreich zum Ende bringen.
Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einer sehr kontroversen Frage, und zwar, warum glauben so viele Menschen nicht daran, an diese Mondlandung, an alles?
Ja, das ist eine gute Frage. also dass die Mondlandungen stattgefunden haben, das ist zweifelsfrei wahr. Also es gibt aber diese Mondverschwörungstheoretiker, die dann behaupten, ja, da gibt es Hinweise, dass das nicht stattgefunden hat. Und dann werden ihm eigentlich immer in der Regel die gleichen 5 Argumente da herangezogen. Das erste klassische ist ja, die Fahne weht im Wind und auf dem Mond gibt es ja keinen Wind. Wie kann das sein? Das war im Studio gedreht. Wenn jemand durch den ganzen Aufwand geht, das in einem Studio nachzustellen, dann wird er auch darauf bedacht sein, dass da kein Wind durchgeht, erstens. Aber zweitens, jeder, der das behauptet, hat nur das Foto gesehen. Auf dem Foto sieht das tatsächlich so ein bisschen aus, als ob da ein Wind durchgeht und die Fahne flattert. Die Fahne war aber nur schlecht gefaltet. Es gibt ja Videoaufnahmen, gibt es ja davon. Und bei diesen Videoaufnahmen, die über 40, 50, 60 Minuten gehen, bewegt sich die Fahne keinen Millimeter. Also durch das Falten dieser Fahne, die war wirklich eng aufgerollt, gab es halt Bügelfalten sozusagen. Die wurde dann auch so aufgehängt, dass ein Metallstab sozusagen oben drüber ging. Die wurde also eingefädelt, dass sie also gesehen werden konnte auf den Fotos und nicht schlaff nach unten hängt. Und durch diese Bügelfalten sieht es auf dem Bild so aus, als ob sie wehen würde, aber auf dem Video, das es ja auch gibt, sieht man eindeutig, dass sich da nichts bewegt. Dann das zweite Argument, warum sieht man keine Sterne auf den Fotos? Das ist auch ein klassisches, man sieht halt schön die Vordergrund, den Mond und den schwarzen Himmel, aber keine Sterne drauf, man müsste ja mal Sterne sehen. Das ist die Behauptung, die das behaupten, wissen nicht, wie Fotografie funktioniert, weil auf dem Mond, wo die gelandet sind, die Astronauten, da war es ja Tag. Also wir hatten Tag, es war taghell, so wie bei uns am helllichten Tag. Nur der Himmel war halt schwarz. Jetzt ist es aber so, dass Sterne sehr lichtschwach sind, damit ich Sterne auf Fotos sehen kann, das kann jeder mal probieren, muss ich eine sehr lange Belichtungszeit beim Fotoapparat einstellen. Über ein paar Sekunden muss das in der Regel gehen, idealerweise 15, 23, 30 Sekunden. Wenn ich das aber mache, dann sehe ich auf dem Bild zwar Sterne nachher, aber der ganze Vordergrund, der ja taghell ist, wie gesagt, ist ja dann total überbelichtet. Das heißt, ich würde dann den Vordergrund gar nicht mehr sehen können. Also deswegen sieht man keine Sterne. Was gibt es dann? Ah, genau, wenn die dort gelandet sind, warum macht man dann kein Foto vom Landeort? Wir haben ja ganz tolle Teleskope auf der Erde, dann kann man dorthin fotografieren und dann sieht man, dass sie dort gelandet sind. Wo macht man das nicht? Auch da, Teleskope auf der Erde, da ist es in der Regel so, das Kleinstmögliche, was Teleskope auf der Erde sehen können, was auf dem Mond stattfindet, hat ungefähr die Größe von einem Fußballfeld. Alles, was kleiner ist als ein Fußballfeld, kann ein Teleskop hier auf der Erde nicht mehr auflösen. Das ist dann zu klein. Ich krieg das nicht hin. Aber es gibt inzwischen Teleskope, die im Mondorbit den Mond umkreisen. Also die fliegen jetzt gerade um den Mond herum und fotografieren aus circa, ich glaube, 60 Kilometer Höhe die Mondoberfläche. Und die können das natürlich sehen. Und wenn man mal auf googelt, LRO, das steht für Lunar Reconnaissance Orbiter und Apollo, und man braucht eine Bildersuche auf Google, dann findet man sozusagen die Bilder, wo heute noch die Fußspuren der Astronauten, des Mondautos, die Überreste, das, was heute noch dort liegt, zu sehen sind. Die kann man sehen. Sogar den Schatten der Fahne kann man sehen, die dort drinnen steckt, heute noch. Und weil eben diese Fußspuren aufgrund von Mangel an Wind, Regen, was weiß ich, Tieren, die sind dort und werden nicht für immer dort bleiben, aber für sehr lange Zeit, für viele zigtausend Jahre. Und deswegen kann man das auch noch in Tausenden, Zehntausenden von Jahren noch immer so nachweisen. Also wir waren dort und man muss sich nur überlegen, das ganze Mondprogramm war ja letztlich ein Wettlauf zweier Supermächte, Sowjetunion und USA. Und die Sowjetunion war ja immer voraus und die USA immer hinten. Und letztlich hat halt die USA dieses ultimative Ziel Mond erreicht, bevor das der Sowjetunion möglich war. Und die wären ja die Ersten gewesen, die das auffliegen hätten lassen können. Also wenn die wirklich gesehen hätten, das ist fake. Aber das wurde ja alles live von auch der Sowjetunion mitverfolgt. Die konnten sich ja in die Funksprüche sozusagen quasi mit einhören. Und auch die Funksprüche selber, das kann man auch mal nachvollziehen, da gibt es immer diese Verzögerung von 1,3 Sekunden zwischen einzelnen Funksprüchen, weil so lange braucht ja das Licht und auch die Funkwelle von der Erde zum Mond und wieder zurück, sind das also von One-Way sind das 1,3 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier was sage, 1,3 Sekunden später kommt das beim Mond an. Und das ist alles in diesen Funksprüchen so drin. Wenn man das nachzubauen hier im Studio, die Leute werden ja wahnsinnig. Aber geht alles, klar, aber das wären so viele kleine Teilaspekte gewesen. Man hätte sicher irgendwo, wenn das ein Fake gewesen wäre, einen Fehler gemacht und da wäre man dann drauf gekommen, schlussendlich. Aber das ist alles echt. Also wir sind auf dem Mond gelandet. Und warum glauben so viele an diese Verschwörungstheorien? Da gibt es ja nicht nur die Mondverschwörungstheorie, da gibt es ja noch viele andere. Warum glauben so viele dran? Ich weiß eben, glaube ich, weil wir Menschen diese Geschichten spannend finden. Was wäre, wenn das wirklich fake wäre? Boah, das wäre ja so krass. Das wäre eine spannende Story. Und das klingt vielleicht im ersten Moment spannender als das eigentliche Unterfangen. Aber nur, wenn man sich nicht mit dem Unterfangen selbst auseinandergesetzt hat. Das war nämlich auch spannend. Aber es ja, muss sich halt mit dem auseinandersetzen. Also schwierige Frage. Menschen glauben viel, wenn der Tag lang ist, glaube ich. Deswegen, da kommt man gar nicht dahinter, was da alles, ich glaube ja eben, dass die Erde flach ist teilweise und alles Mögliche nicht. Also das ist ja verrückt. Aber so ist das eben, ja.
Vielen Dank für das Interview.
Ja, gerne. Ich würde mir wünschen, wenn noch viele in die Ausstellung kommen. Man hat noch ein bisschen Zeit. Es gibt dann auch, genau das kann ich jetzt vielleicht noch sagen, es ist noch nicht fertig, aber es wird einen Audio-Guide geben für die Ausstellung. Und dann den kann man sich dann gratis aufs Handy laden. Dann kann man auch mit, sozusagen mit Guide eben durch die Ausstellung gehen. Danke euch für das Gespräch.
Appena sentito, in questo episodio abbiamo parlato con David Cubo, il direttore del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige. Abbiamo parlato dello sbarco sulla Luna 50 anni fa. Questo evento storico ci ha dato molto da parlare, dall'attuale mostra nel museo ad alcune teorie di cospirazione fino alla sua nave stessa. Ci sono molte cose interessanti. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di scoprire molto sulla professione del direttore di un museo.